3. Bärbel Schäfer.
Ja, guten Morgen für alle, die noch einen kleinen Einheitskater hatten, denn die Stadt hier ist ja das ganze Bundesland im Festrausch anlässlich der deutschen Einheit. Und an diesem Tag beginnt die ARD-Themenwoche. Heimat ist das Stichwort. Und vielleicht überlegen Sie heute Morgen mal am Frühstückstisch, was bedeutet für Sie eigentlich Heimat? Ist das ein Ort? Sind das Menschen? Sind das Freunde? Ich habe mir auf jeden Fall heute am Sonntagmorgen einen wunderbaren Gast eingeladen mit einer wahnsinnig langen Anreise.
Ja, total irreweit.
Henny Nachtsheim. So, Schatz, ich habe uns Donuts mitgebracht.
Schatz. Okay, ich nehme ja mal einen, den pinkfarbenen, aber ich warte noch ein bisschen. Ja.
Warum? Weil du jetzt Angst hast, dass du mit vollem Mund nicht so gerne.
Ja, dass ich auch dann träge werde, weißt du, vom Essen.
Kann man sich bei dir eigentlich gar nicht vorstellen.
Doch, das kann ich. Ich weiß es. Genau, ja? Das muss ich ja manchmal. Ja.
Wie bist denn du morgens so?
Still. Also ich bin nicht schlecht gelaunt. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen, also wir leben ja getrennt, aber meine Tochter war eine Woche bei mir, da musste ich auf einmal um 6 Uhr aufstehen, zur Schule fahren. Ist für einen Künstler tatsächlich eine Umstellung, aber sie hat mir später nach der Woche gesagt, sie war überrascht, wie gut gelaunt ich jeden Morgen war. Das war natürlich total gespielt, weil ich eigentlich noch völlig apathisch war. Aber irgendwie,
bist wieder ins Bett gegangen, als sie dann die erste Stunde hatte?
Ja.
Und hast du sonst ein Morgenritual, außer dass du hauptsächlich schweigst?
Nein, es ist einfach so der stille Gang zur Kaffeemaschine und dann erstmal so Zeitung reinholen und 2 Tassen Kaffee und möglichst noch keine Telefone an und sowas. Irgendwie, das ist ganz gut.
Das Schöne, wenn man sich einen Gast einlädt, ist ja immer, dass man etwas Neues erfährt. Und Henny, von dir haben wir gerade erfahren, dass du morgens ein schweigsamer Mensch bist, was ich mir eigentlich von dir gar nicht vorstellen kann. Denn wir wissen ja alle, auf der Bühne bist du alles andere als schweigsam. Wir kennen dich alle als einen von Badesalz, 50% des Duos von Badesalz und eben auch als leidenschaftlichen Musiker. Ich muss meinem Jungs ja immer mal wieder daran erinnern, ihre Instrumente zu spielen, Schlagzeug zu üben. Kannst du nicht mal ein Plädoyer dafür halten, dass es sich wirklich lohnt, ein Instrument zu lernen?
Ausschließlich Jungs. Ja, dann
warte, ich überlege nochmal. Ja.
Ja, dann ist es einfach, weil ich habe damals auch ein bisschen überlegt und wollte erst nicht. Dann hat mein Bruder mir Folgendes gesagt, sagt er, Henny, wenn du Saxophon spielst und wenn du es einigermaßen gut kannst, kriegst du alle Mädchen, die du haben willst.
Saxophon.
Gitarre
man
ist auch gut.
Man würde erstmal denken, Gitarre, aber das ja, mal, aber, ist die Konkurrenz größer.
Ja, ist die Konkurrenz größer irgendwie und sowas. Überhaupt ein Instrument gut zu können irgendwie, das stärkt das Selbstbewusstsein und man kann schön einen abölen und das ist super. Und das hat tatsächlich in meinem Leben oft funktioniert.
Komm, du hast die besten Mädels abgeschleppt über Musik.
Naja, sag mal, ich hatte ja natürlich in den Bands auch immer Konkurrenten, aber sagen wir mal, auf jeden Fall, es hat die Chancen erhöht.
Ja,
auf der Bühne zu stehen, Musik machen,
du?
Ist immer so. Ich sehe das bei meinen Töchtern. Ich war mit meiner kleinen Tochter, also meiner Jüngste, die ist 15, war ich auf einem 5 Seconds of Summer Konzert. Das wird dir gar nicht sagen.
Doch, sag dir was.
Super. Ja.
Ich weiß das von der Tochter meiner Cousine.
Da war ich in der O2 Arena in Berlin, bin ich extra mit ihr hingefahren.
Wahnsinn.
Ich war dann natürlich der total Älteste. Ich war sowieso einer der wenigen Männer.
Bist aber reingekommen.
Ja, reingekommen bin ich als Begleitperson und ich saß unter 9.500 schreienden Mädchen zwischen 12 und 20 und ich saß nur da und hab gestaunt. Es war eine super gute Laune in dem Ding und dann kamen diese 4 gut aussehenden Jungs auf die Bühne, die alle ihre Instrumente wirklich gut können. Da hast du gesehen, diese Jungs waren die Götter. Jeder hatte so eine eigene Leinwand mit Kamera und dann haben immer so, weißt du, mit Solo-Gitarre, dann kam nur das eine und dann schrie die Fraktion, die ihn so lieben, schrien dann auf und dann kam der Bassist und so und das war echt beeindruckend. Aber das ist genau das, was ich meine. Also Jungs, die ihre Instrumente können und dann sehen die auch noch alle klasse aus, muss man echt sagen. Und da war alles perfekt.
Okay, das werde ich meinen auf jeden Fall weitergeben.
Ja, Sie sollen sich mal so ein Live-Video meinetwegen auf YouTube von 5 Seconds of Summer angucken. Das müsste schon reichen.
Um das tägliche Üben dann tatsächlich durchzubekommen. Was ist auf deiner Playlist drauf, ganz oben drauf? Eintracht-Song?
Nee.
Komm, ich dachte, also du hättest so einen Eintracht-Wecker und lässt dich morgens mit deinem...
Nein.
Du hast doch mal einen Song für die Eintracht geschrieben.
Ich habe einen Song für den, hast du sogar mal in deiner Sendung gespielt.
Ja, genau, warte mal, wie geht der nochmal?
Herzrot, schwarz gestreift heißt der irgendwie. Nee, also erstmal, mein eigenes Zeug ist nie auf meiner Playlist. Ich höre nie die Sachen, die...
Nie.
Also wenn wir mit der Band sehr lange nicht gespielt haben, mal wieder spielen, kann es sein, dass ich mir mal ein paar Titel von dem Album anhöre, um die Texte wieder drauf zu kriegen. Aber ich finde das, also auch mit Badesalz...
Schatz, wie hieß nochmal unser Nummer 1?
Oder war es die Nummer 2? Ich weiß es gar nicht. Welcher war der internationale Durchbruch? Also solche Bands höre ich gerne, wie 5 Seconds. Das ist tatsächlich auch mein Musikgeschmack. Kann
jetzt
damit viel
nach
anfangen.
Dem Konzert, nach diesem Sommer.
Nee, auch schon vorher. Und ich höre so Bands wie Good Charlotte und sowas. Aber ich höre zum Beispiel auch gerne Jan Gabarek. Das ist so dieser norwegische Saxophonist. Da war ich jetzt schon auf 3 Konzerten. Das ist mein Hero, das ist mein Gott, weil er so einen unfassbar schönen Ton hat. Also, und ich den wirklich bewundere. Also das ist tatsächlich so jemand, da habe ich, weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn jemand auf die Bühne kommt und man könnte fast heulen, weil man den so verehrt.
Habe ich immer bei Badesalz.
Du warst ja noch nie bei uns.
Doch.
Waren wir 82, genau.
Doch, ich habe euch doch schon mal gesehen.
Müssen
Sie ist auch egal.
Ja, genau.
Aber du brauchst Musik für dein Leben, für deinen Alltag?
Ja, Musik ist schon wichtig. Es geht immer so hinher. Manchmal hört man Radio, auch gerade wenn natürlich irgendwie jetzt tagesaktuell irgendwas passiert, man will so auf dem Laufenden gehalten werden. Aber manchmal merke ich auch, dass mir die ganze Flut an Informationen manchmal auch dann ein bisschen viel wird. Und dann ist es echt tatsächlich, ist es so ein bisschen die Kopfdusche irgendwie, dann Musik anzumachen und auch relativ laut. Ich komme mir dann zwar auch manchmal albern vor, wenn dann so irgendwelche Leute am Rand stehen und dann diese Musik aus meinem Auto hören und denken so, Gott, was ist das für ein Assi? Aber
das geht gar nicht. Wo schaltest du sofort weg?
Dixie.
Ja, unser Gast des Tages und bei vielen, vielen anderen Fans ist es natürlich auch so. Es gibt am Wochenende eigentlich nur ein Thema, das den Blutdruck steigen lässt. So ist das auch bei Henny Nachtsheim. Und wir reden über Fußball und deiner Liebe zur Eintracht Frankfurt. Und das wird ja auch an diesem Wochenende, wurde es ja auch wieder so ein bisschen auf die Probe gestellt, die Liebe. So ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du einfach mal all deine Gedanken zur Eintracht einem Menschen mitteilen kannst, der bei deinem Lieblingsverein das Sagen hat. Heribert Bruchhagen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Hallo, Heribert.
Hallo, Henny.
Wir freuen uns, dass Sie sich in die Sendung einschalten. Und ich weiß, Henny Nachtsheim hat nicht nur Eintracht-Bettwäsche, ein Eintracht-Schal und ein Eintracht-Teddy, sondern im Herzen eigentlich 24 Stunden die Eintracht. Ne? Und wir haben jetzt gesagt, damit er sich die Sendung nicht so überaufregt und sein EKG hier explodiert, kann er nochmal Ihnen sagen, was man vielleicht mit der Eintracht besser machen könnte und was er an der Eintracht liebt.
Ich habe im Moment
nicht. Ja, im Übrigen habe ich gleich etwas zu sagen, wenn Henny mit seinem letzten war er krank, ein Vierteljahr, hat ausgesetzt. Das hat er selbst verschuldet. Wer sich mit der Eintracht einlässt, der muss leiden. Und wenn er das dann nicht verkraften kann, dann hat das dieses Ergebnis.
Aber Heribert, dass ich eine Netzhautablösung von der Eintracht, das kann ja nicht sein. Oder,
ja, doch,
oder
doch,
war
doch,
so
doch,
schlimm?
Doch,
du meinst.
Geh zum richtigen Psychologen, der wird dir das erklären, dass das zusammenhängt.
Okay, gut, alles klar. Nee, ich habe auch nicht so viel zu meckern. Ich bin im Moment, das ist ja das Problem, wir haben ja gar nicht mehr so richtig viel zu meckern. Und jetzt mal, ob jetzt mal ein Spiel verloren wird oder nicht, aber die Stimmung ist ja insgesamt gut und zuversichtlich, kann ich nicht anders sagen. Ich müsste mir jetzt echt was aus den Rippen leihen, wenn ich jetzt hier tierisch rummeckern würde.
Wir haben ja in diesen Tagen, Herr Bruchhagen, auch die ARD-Themenwoche der Heimat. Warum ist für Sie ein Fußballclub auch ein Stück Heimat?
Ich war ja 3 Jahre bei der Deutschen Fußballliga Geschäftsführer und komme dann zur Eintracht, dann ist es nicht gleich Heimat, sondern das entwickelt sich dann mit der Verantwortung, die man hat und mit den vielen jungen Menschen, mit denen man, die man hierher holt, und deren Schicksal man dann mitbegleitet und auch gleichzeitig die Sorgen und Nöte eines Vereins im Laufe der Zeit kennenlernt, dann über den Begriff der Verantwortung entwickelt sich dann auch ein Gefühl der Zuneigung und daraus entwickelt sich das Gefühl, dass man sich wohlfühlt und dass man heimatähnliche Gefühle entwickelt.
Und die Eintracht ohne Henny Nachtsheim wäre?
Immer wenn einer geht, kommt ein anderer. Die Eintracht würde auch ohne Henny weiter sein.
Ich befürchte es auch.
Hat das immer geklappt.
Ja, leider.
Ich habe es versucht, Henny. Ich habe es versucht.
Wir sind froh, dass wir ihn haben als Zuneigung. Unsere Spieler alle lieben Henny. Aber seit 1899 gibt es die Eintracht und in 50 Jahren gibt es sie auch noch.
Das stimmt.
Und da muss Henny sich anstrengen, um noch dabei zu sein.
Ja, hast du recht.
Was ist denn das Besondere jetzt mit der neuen Netzhaut? Das gibt dir ein Jahrzehnt mehr. Was ist denn das Besondere an seinem Blog und an seinen Kolumnen in Ihren Augen, Herr Bruchhagen?
Ja, also erst einmal finde ich es faszinierend. Ich gehe ja auch schon hin und wieder mal zu seinen Veranstaltungen, bin sogar eingeladen von ihm. Der Wechsel zwischen Hochdeutsch und Hessisch. Auch seine Erkenntnis, dass der Hesse an sich ja ein wunderbarer Mensch ist, aber er liebt natürlich auch ein bisschen den Brudermord. Er hat einen Sketch mal mit Charlie Körbel gemacht über Frauenfußball, mit Steffi Jones in der Nähe, wie sie dann schlagartig ihre Position zum Frauenfußball angesichts von Steffi Jones geändert haben. Er hat ein gutes Gespür für die hessische Seele und kann es dann auch noch in Sprache ummünzen. Also Henny ist ein Künstler. Vom Fußball hat er aber keine Ahnung, aber das ist auch nicht so wichtig.
Danke, Heribert, das ist total nett von dir.
Ich meine, das ist doch ein perfektes Schlusswort,
ja,
oder?
Ja, klar.
Von oder, Henny, gibt es denn noch irgendwas hinzu? Das besprechen wir beide gleich alleine. Ja,
nein.
Vielen Dank.
Vielen
tschüss,
Dank, Heribert. Ich bin sehr gefreut.
Tschüss. Wir haben ja heute, beginnt sie zumindest, die ARD-Themenwoche Heimat. Henny, was verbindest du denn eigentlich mit dem Begriff Heimat? Hast du so etwas wie ein Heimatgefühl?
Also ich verbinde komischerweise Heimat eher mit Leuten, also mit Menschen. Und dann ist es auch egal, wo ich mit denen bin. Also Gerd ist ein gutes Beispiel. Mein Basel-Partner kenne ich jetzt fast 35 Jahre. Ist einer meiner allerbesten Freunde. Wenn ich den irgendwo treffe, dann ist es fast egal, wo wir sind, weil wir dann untereinander so sind, wie wir sind miteinander und wie er ist. Und dann habe ich so eine Art Heimatgefühl. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich nervös bin wegen irgendwas, meinetwegen irgendwann, was steht an, irgendwie ein Termin, von dem ich nicht weiß, wie er wird.
Oder heute zum Beispiel.
Zum Beispiel heute, wenn ich zitternd hierher fahre. Oder wenn wir Premiere haben oder so, dass ich dann manchmal auf Leute treffe, die mich in dem Moment, wo ich sie nur sehe, beruhigen. Mhm. Oder wenn ich zur Eintracht gehe, um das noch kurz, weil wir da über die Eintracht
reden. Wir reden gleich noch über die Eintracht.
Da gehe ich,
mach dir keine Sorgen.
Nein, und dann sitzt oben zum Beispiel mein Freund und Kollege Michael Arpitz, mit dem ich jetzt auch das neue Buch zusammen gemacht habe, der es gezeichnet hat. Und wenn ich den oben treffe, dann ist das irgendwie, weil wir jetzt schon so oft zusammengesessen haben. A, sind wir zusammen umgeschlagen. Wir haben noch nie zusammen ein Heimspiel verloren. Zusammen auf
so, oder solche Dinge zählen natürlich
auch. Aber auch so seine Art irgendwie. Und man kommt so ein bisschen aufgeregt ins Stadion, dann sitzt er da. Er ist viel aufgeregter als ich. Das beruhigt mich wiederum. Und dann ist das auch Heimat.
Also geben die dir ein Gefühl von, alles ist gut und eine Art Beruhigung ist es dann eher. Deine
irgendwie
Freunde
sowas.
Sind so etwas wie Beruhigungspillen auf zwei Beinen.
Ja. Das ist schön gesagt. Habe ich so noch nie formuliert, aber ist geil. Das merke
die
ich
sind
mir.
Einschläfer.
Nee, nicht Einschläfer,
nein,
nicht.
Aber sie beruhigen dich.
Ja, ja. Das geht das mit Menschen, die ich mag, die können den Effekt erzielen. Ja.
Ist Heimat auch Sprache?
Absolut.
Der Sprachraum?
Also, wenn ich am Flughafen stehe, meine ich bin jemand, nach 10 Tagen kriege ich, egal wo ich auf der Welt bin, Heimweh nach dem Rhein-Main-Gebiet. Das ist schon seitdem ich denken kann. So. Und wenn ich dann irgendwo in der Schlange stehe und so und irgendwie so spanische Lautsprecher und sowas, und auf einmal hörst du vorne so, wo ist da mein Koffer, verdammte Scheiße? Da war ich, ach, ist das geil. Jetzt ist ein Stück Heimat da vorne, ein paar Meter vor mir steht Heimat. Das liebe ich, echt. Ich meine das ehrlich. Wenn du irgendwo im Ausland bist und irgendwo in Hesse spricht, da bin ich sofort glücklich. Egal, was der sagt, auch wenn es ein Riesenarschloch ist, aber Hauptsache er spricht Hessisch.
Gut, und wofür stehen die Hessen in deinen Augen? Ist das eben auch dieses bisschen flapsige, mal einen Spruch raushauen? Ist das rau?
Ja.
Nicht so rau wie die Berliner jetzt, aber...
Anders rau. Die hessische Mentalität ist ja so ein bisschen so, sagen wir mal, in der Dialektbeliebtheit sind wir immer relativ weit hinten, mhm, und gerechterweise.
Komisch eigentlich.
Ja, das ist dieses manchmal auch schneller reden als gedacht irgendwie. So. Da finde ich, ist der Hesse ja auch ganz groß drin, ist auch so fachmännisch in allem so. Oder ich muss dir das mal erklären, pass mal auf, das ist so, Wasserdruckpumpe, und dann wird irgendwas erklärt, obwohl er eigentlich keine Ahnung hat. Und das imponiert mir irgendwie. Damit habe ich mittlerweile mein ganzes Leben mit drin. Der Hesse hat auch Lust an der Gemütlichkeit, aber er hat auch Temperament. Also ich finde zum Beispiel, dass auch hessisches Publikum, da kann ich das ja am besten beurteilen, wenn Menschenmengen kommen, dass die eine große kollektive Leichtigkeit entwickeln können, auch eine große Fröhlichkeit. Wir haben jetzt ja gerade wieder ein paar Auftritte gespielt hier in der Region. Das ist große Freude.
Aber das ist ein Heimspiel.
Nee, Heimspiel ist mir so Quatsch, weil wenn ein Gag nicht gut ist, lacht man auch daheim nicht. Wir werden vielleicht eine Spur euphorischer begrüßt am Anfang, aber dann müssen wir genau das bringen, was die Leute von uns erwarten, nämlich, dass wir sie unterhalten. Und wenn wir das nicht leisten, würde das unser Publikum enttäuschen. Sich abwenden. Wir haben mal bei Wetten, dass eine falsche Nummer gemacht damals. Das ist eine lange Geschichte. Man hat uns in eine blöde Nummer reingequatscht, die wir gar nicht machen wollten. Und die hat auch nicht funktioniert. Die Leute haben das gar nicht richtig verstanden. Was ich mir da in hessischen Kneipen danach habe anhören müssen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist lange her.
Brauchst du noch einen Therapeuten oder
nee, hast du es verarbeitet? Nee, ich hatte Therapeuten. Die Leute waren sauer. Wieso habt ihr die Scheißnummer gemacht? Ihr habt so gute Nummern. Dann die Scheißnummer da mit dem Wald, der ist so, der hat gerade auch kapiert. Ich habe Kumpel aus Berlin gehabt. Wir saßen vorm Fernseher. Ich habe gesagt, jetzt kommen unsere Jungs, dann kommt ihr mit der Scheißnummer. Die Stimmung war im Eimer, so Zeug. Und da ist der Hesse auch streng.
Aber dann warst du lange irgendwie abstinent und bist lange nicht in Kneipen gegangen dann.
Ich war danach dann nie wieder besser in Kneipen, genau.
Komm, wir essen Donuts. Ja, gleich mehr genau. Mit Henny Nachtsheim. Henny Nachtsheim, du bist ja fest verwurzelt in Hessen. Badesalz, ganz klar, das verbindet man mit dir. Natürlich auch Rodger Monotones. Und eigentlich seid ihr sowas wie hessische Ikonen, kann man schon sagen. Im Grunde bist du seit deiner Kindheit gar nicht weg aus Hessen. Gab es denn bei dir auch mal die Sehnsucht, Neuland zu entdecken, die Sehnsucht nach einer anderen Umgebung, die dann vielleicht auch Heimat werden kann?
Ja, es gab mal eine Phase, ich erzähle das ehrlich, auch wenn es wahrscheinlich nicht sehr populär ist oder nicht sehr imagefördernd ist, aber es gab eine Überlegung, als Kinder ins Schulalter kamen, auch in meinem Umfeld auch, und so haben wir darüber nachgedacht, wo das sein soll. Und wir waren mit den schulischen Situationen da, wo wir gerade gewohnt haben, nicht so zufrieden. Und auf einmal haben wir angefangen, also wirklich auch alles abzugrasen, von Karlsruhe über Heidelberg, über München und Stuttgart und so. Und dann gab es eine Situation, dann haben der Gerd und ich haben mit einer Band, das ist so eine halb, das ist die Satisfaction, Factory ist so ein Projekt, wo Behinderte mit ihren Betreuern und sowas zusammen ein Bandprojekt haben. Und die hatten ein großes Konzert in Oberursel. Und wir waren Gäste, haben jetzt mit denen aufgetreten, die Rodger Monotones, bei denen ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr war, traten nach uns auf. Also wir spielten mit der Band und dann kamen die Monotones und irgendwann spielen die Kleiner Pirat oder sowas und die gucken mich an und stehen neben der Bühne und winken mich auf die Bühne. Ich komme auf die Bühne, singe einfach spontan mit denen. Dann kommt Hessekomme, der Gerd steht daneben, holt den Gerd auf die Bühne. Und dann standen wir also da und haben in dieser Urbesetzung die Hessekomme gespielt. Mhm. Und jetzt ist kein Quatsch, nebenan auf der Bühne standen 4 Sanitäter. Alles so Watze, alles so 200 Kilo Männer. Und die hatten alle Tränen in den Augen, als wir da so standen, der Originalbesetzung, und alle flenden auf einmal. Und ich gucke darüber und sehe 4 große, dicke Männer, die alle alle heulen wie Schlosshunde. Und dann war eine Stimmung in der Halle, als wir da zusammenstanden. Und als wir von der Bühne runterkommen, sagt der Gerd zu mir, wir können hier nicht weg, sagt er. Das geht nicht. Merkst du das eigentlich nicht? Du hast recht.
Wir bleiben.
Wenn wir irgendwo hingehören, dann doch hier. Und das war einmal so ein Irrläufer im...
Gänsehaut jetzt hier.
Ja, das ist gut.
Musst du wieder einen Donut essen.
Genau. Das war tatsächlich das einzige Mal, dass man drüber nachgedacht hat. Und das ist seitdem komplett weg. Da bin ich echt geheilt und ich liebe
das. Du denkst immer
hier
an diese vier Sanitäter jetzt
mit diesen vier weinenden Sanitäter. Ganz schöner Buchtitel übrigens.
Wir weinenden Sanitäter. Was können Hessen besonders gut?
Ja, große Klappe, alles analysieren. Ich glaube, wenn in einem Frankfurter Krankenhaus bei einer schwierigen Operation der ausführende Chirurg einfach in Ohnmacht fällt, geh einfach auf die Zeile, hol irgendeinen Hessen hoch, der wird's richten. Ich bin sicher, dass der Hesse alles kann. Und wenn er es am Ende nur mit dem Flaschenöffner gemacht hat, aber so die OP. Aber ich glaube, dass der Hesse ist irgendwie sehr flexibel.
Jetzt bist du bundesweit viel unterwegs mit deinen Programmen. Wie sind denn die Reaktionen auf Hessen? Wie werden wir wahrgenommen?
Wir werden so ein bisschen belächelt, glaube ich. Ich glaube,
was?
Ja,
was ist denn das für eine Reaktion? Unmöglich, wo wir doch von eine Ahnung haben.
Ja, das ist ja auch, wir lächeln ja zurück, weil das macht uns ja nichts. Das ist das Entscheidende. Aber wenn ich irgendwo so,
cool.
So die Leute lieben es auch, wollen immer, dass wir hessisch sprechen. Wir haben am Anfang, als wir die ersten Auswärtsauftritte hatten, uns nicht richtig getraut. Und dachten wir in Düsseldorf, weiß noch, und sagten, wenn wir hier so hessisch und so, und dann haben wir gesagt, dann spielen wir das Programm halt Hochdeutsch. Und dann spielten wir und unten war so 400 Leute, so ein kleiner Laden so aus, und die waren völlig ratlos. Und dann gucke ich den Gerd rüber und dann sage ich einfach mal, aber das ist ja der Hammer. Und unten ein Schrei der Erleichterung, Gott sei Dank darauf, deswegen sind wir doch eigentlich hier. Also der Dialekt wird natürlich schon auch von Leuten, auch wenn er in der Abstimmung immer schlecht wegkommt, trotzdem auch gemocht.
Sich trauen zu dem, wie man eben spricht,
ja,
und
genau,
wo man herkommt.
Genau, ich glaube, ganz wichtig auch.
Ist das wichtig, eine Identität zu haben in deinen Augen, verwurzelt zu sein?
Ja, ich finde das, also für mich finde ich das wichtig. Wenn ich meinetwegen jetzt 2,5 Wochen irgendwo in einem anderen Land bin, Urlaub oder so, dann fühle ich mich teilweise manchmal unsicherer, als wenn ich zu Hause bin. Ich kann das aber nicht begründen, das ist einfach so ein Automatismus. Ich finde es auch toll, in andere Länder zu reisen, mir was anzugucken. Aber ich finde auch dieses innige Gefühl für den Zirkel hier zu Hause schon wichtig. Also bis hin zu der Typ, der auf der Post irgendwie, dem ich schon seit 10 Jahren zu tun habe, irgendwie der Herr Weirich, irgendwie dem ich mal ein Päckchen bringen.
Hallo Herr Weirich.
Genau. Und so weiter.
Du musst dich dafür auch nicht entschuldigen.
Nein, entschuldige, ich versuche es eher zu begrüßen.
Es ist ganz normal, ja, Handy.
Okay.
Mach dir keine...
Ist der auch bei dir auch
ist
so?
Ist bei mir auch so, ja. Ne? Denn Heimat ist ja für alle sein Fleckchen Erde, wo man vielleicht aufgewachsen ist, wo, wie du gesagt hast, Freunde und Menschen sind, mit denen man sich wohlfühlt. Und ein großes, großes Stück Heimat in deinem Herzen ist natürlich die Eintracht.
Ja.
So, damit du gleich glücklich bist, reden wir auch darüber, ja?
Gott sei Dank.
Henny Nachtsheim ist einer der bekanntesten Eintracht-Fans und eigentlich wolltest du ja mal eine ganz andere berufliche Richtung einschlagen, als auf die Bühne zu gehen, dort zu stehen und uns zu unterhalten. Sportjournalist war dein berufliches Ziel. Hast du ja, glaube ich, sogar mal ein Volontariat in der Sportredaktion der Frankfurter Neuen Presse machen wollen, oder?
Ja, genau. Ich hatte Sonntagsdienst und habe die Hessenliga-Seite betreut und wollte Volontär werden. Und dann kamen die Monitons und dann kam Hessekom und dann hat sich das zerschlagen.
Okay, und hast du auch mal selber Fußball gespielt? Ja.
Ja, ich habe bei der Spielvereinigung Neu-Isenburg angefangen, bin dann zur SKG Sprendling gewechselt und dann wieder zur Spielvereinigung Neu-Isenburg zurück bis zu den Junioren. Dann habe ich mir die Bänder im Knie auf beiden Seiten gefetzt und dann war es eigentlich damit. Und ich habe neulich, habe ich Rudi Völler kennengelernt. Wir kamen irgendwie so drauf und er sagte, warum ich denn so fußballaffin wäre. Dann habe ich ihm genau das erzählt, sag Verletzung und sowas in Junioren. Sagt er, ja, sagt er, komm, halt, die Story kenne ich, sorry. Das erzählen alle, die Scheiße gekriegt haben.
Geht man in die Sportredaktion, wenn man A, Verletzungen hat oder es dann doch nicht schafft?
Nee, zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht so krass. Mit den Monitons haben wir ja auch noch eine Fußballmannschaft gehabt, Flamenco Kamasutra, hießen die. Das war eine Theke, immer so eine Musikermannschaft. Und da ging es noch. Ich glaube, das war in der Zeit noch. Aber Fußball hat mich von allen Blickwinkeln her immer fasziniert und ich, Sportjournalist, hätte auch was sein können.
Jetzt schreckt ja der Beruf der Eltern viele Kinder ab. Ja, also mein Vater zum Beispiel hatte ein Duschkabinenunternehmen und war Handelsvertreter in Norddeutschland. Das wollte mein Bruder nicht übernehmen.
Das kann ich mir so vorstellen. Obwohl, eine schöne Duschkabine.
Der Ostfriese wechselt, glaube ich, nicht so oft sein Bad. Also das heißt nicht, dass er nicht regelmäßig duscht, aber der renoviert.
Ich verstanden, du hast sicher jetzt gerade reingeredet.
Egal. Genau. Aber was hast du mitgenommen von der Leidenschaft deines Vaters für den Sport?
Also vor allem sein sehr intensives Verhältnis zur Sprache. Er war ein Mensch, der sich super gut artikulieren konnte. Das hat mir imponiert. Irgendwie, er konnte Dinge gut beschreiben und gut erfassen. Und dann weiß ich halt, dass er auch dadurch viel unterwegs war. Es gab so ein paar Storys irgendwie, die er mir natürlich erzählt hat. Er war auch eine Zeit lang echt so eine Art fliegender Reporter. Er hat mir zum Beispiel mal erzählt, es gab mal in Wuppertal, wo er aufgewachsen ist, gibt es doch die Schwebebahn. Mhm. Und da hatten die so eine PR-Aktion, haben so einen kleinen Elefanten in der Schwebebahn. Kennst du, ne?
Kenn ich.
Und der ist dann aus der Schwebebahn abgestürzt. Und er war vor Ort, er hat das mitbekommen, er hat auch fotografiert und er hat den freien Fall des Elefanten verpasst, weil die Kamera nicht so schnell anging. Er sagte, wenn er das fotografiert hätte, wäre er wahrscheinlich Millionär geworden mit dem Foto, weil das wäre natürlich um die ganze Welt gegangen. Und so Geschichten hat er mir erzählt. Fand ich irgendwie auch mal spannend.
Also auch das Scheitern gehört dazu, wie in jedem Beruf.
Genau.
Natürlich auch
immer
im
zu spät kommen.
Wie muss ein richtiger Eintracht-Fan gestrickt sein?
Also das dicke Fell muss gestrickt sein.
Wo trägst du es? Vorne eher oder auf dem Rücken?
Um den Kopf eigentlich. So eher ich schreibe ja diese Kolumnen und da kann ich natürlich auch echt mir Sachen wegarbeiten. Das tut manchmal richtig gut. Man hat irgendwie verloren und so und dann kann man irgendwie ablästern. Dann lese ich noch irgendwelche Briefe vor von irgendwelchen Leuten und Wetter da noch und sowas.
Warum muss das raus danach?
Ja, weil es sonst gibt es Magengeschwüre oder irgendwie oder nächste Netzhautablösung, keine Ahnung. Letztendlich ist es so, früher war das noch viel härter. Ich meine, ich habe viermal den Abstieg erlebt. Aber ich habe zum Beispiel deswegen nie geheult. Ich habe mal eine Träne verdrückt, als ich für die Europa League qualifiziert habe in letzter Minute gegen Wolfsburg.
Wenn du als Maskottchen, ne, ich nenne dich jetzt einfach das Eintracht-Maskottchen, als Eintracht-Henny, dir zwischendurch mal zwischen der Berichterstattung dann ein Würstchen holst, dann reagieren die anderen Fans wie?
Das mache ich nicht.
Ich
bin jemand, der aus Arbeit glaubt.
Im Stadion isst man doch immer Würstchen.
Ich habe ja eine Pressekarte, ich esse die Pressewurst. Weil das Einzige, was ich im Stadion wirklich nicht mag, also ich finde das, da gibt es einen Typ, der schreibt gerade ein Buch über die Vorteile der alten Stadien. Also das ist so ein Fußballromantiker. Und wollte von mir wissen, was ich denn im alten Waldstadion vermisse. Da habe ich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nichts. Das war ein zugiger Kasten. Wenn es geregnet hat, war man klitschnass irgendwie. Da war eine Aschenbahn dazwischen, die Spieler waren ewig weit weg. Das ist mit der Atmosphäre jetzt überhaupt nicht zu vergleichen. Das neue Stadion ist um Klassen besser. Das Einzige, was nicht besser ist, ist der Bezahlmodus mit diesen scheiß Plastikkarten bei den Würstchenständen. Das ist das Einzige und deswegen gehe ich auch schon allein deswegen gehe ich da nicht hin, weil mir das zu umständlich ist. Man vergisst dann die Plastikkarte beim nächsten Spiel wieder zu Hause, obwohl man für 10 Euro draufgeladen hat. Da lädst du wieder drauf. Der Michael Abitz hat euch gesagt, ich glaube, ich habe zu Hause Plastikkarten, Wurstwert. Karten im Werte von mehreren tausend Euro mittlerweile. Und das ist zum Beispiel das einzig Doofe.
Auch Fans, die diese Wurstkarte richtig einlösen und dann in der richtigen Kurve stehen, empfinden ja so etwas wie Heimat. Es ist ja extrem regional Fußball und es ist ja auch oft verbunden mit Gewalt. Wenn man nochmal diese Diskussion hat um diese Gewaltexzesse vor und teilweise eben auch im Stadion. Rassismus ist ja auch immer ein Thema. Da, finde ich, geht mir dann die Nähe zur Heimat oder die Liebe zum Verein immer ein bisschen weit. Das macht mir dann Angst.
Absolut. Heimat heißt ja nicht, dass du mit jedem Idioten irgendwie auf einer Linie bist oder verbunden bist. Also ich meine, jetzt muss man sagen, dass Rassismus im Frankfurter Stadion zum Glück kein Riesenthema ist. Aber ich gebe dir recht, wenn es auch diese Randalemeister-Geschichte mit dem Plakat und so, da guckst du drauf und du hasst die in dem Moment irgendwie. Also du bist einfach, du sagst irgendwie, ihr macht alles kaputt irgendwie. Weißt du, das ist auch nicht in unserem Namen. Also wenn da 51.000 Leute im Stadion sind und es sind vielleicht 300, die Rabatz machen, so unangenehm, dann ist das ja für den Rest eigentlich, dann sind wir so eine schweigende Mehrheit.
Mhm. Und da wäre es doch gut, wenn die schweigende Mehrheit auch mal das Wort deutlicher erheben würde. Oder passiert das?
Das passiert auch teilweise, indem natürlich dann auch große Mengen auch irgendwie buhen und das ihrem Unmut Luft machen. Aber was willst du sonst mehr machen? Du gehst natürlich nicht hin und irgendwie, wenn die da gerade irgendwie,
pass mal,
hallo Jungs, entschuldigt mal ganz kurz, ich finde das nicht gut. Das macht man nicht. Aber ich gebe dir komplett recht, das ist da, wo es zu weit geht.
Wir haben jetzt gerade hier die Aktion bei HR3, People Like Me. Es geht um Menschen, die auch aufgrund von Gewalterfahrungen, von einer Kriegssituation ihre Heimat verlassen haben. Und da würde ich gleich ganz gerne nochmal mit dir drüber reden.
Das machen wir.
Bei uns in Hessen leben viele Menschen aus zahlreichen Ländern zusammen und wir erleben Hessen, unser Bundesland, ja im Moment auch als außerordentlich empathisch, hilfsbereit, wenn es darum geht, den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, unter die Arme zu greifen. Das funktioniert eben auch dank der Hilfe vieler Ehrenamtlicher hier in unserem Bundesland auf und ab. Die machen das alle möglich. Henny, wie beobachtest du das denn, unser Hessen? Wie nimmst du das wahr momentan zum Thema Flüchtlinge?
Ich finde das insgesamt super. Also ich kenne Syrer, die zwar schon länger hier sind, aber die halt mir auch mal so erzählt haben, was da so alles abgeht. Und das überschreitet komplett unsere Vorstellungsmöglichkeiten, was da an Gewalt auch abgeht und wie Bürgerkrieg sich da darstellt und was da Familien passiert. Und dann kommt auch dazu, dass ich zum Beispiel, da sind wir wieder auch beim Heimatding, dass ich zum Beispiel selbst ja an meiner Heimat so hänge. Und
was das für diese Menschen heißt?
Ja, also ich mache es mal einfacher. Ich sitze manchmal da und sehe dann diese Bilder, wenn die an den Bahnhöfen ankommen und so. Und wenn die dann zum Beispiel wie jetzt in München oder auch hier oder so, wenn die so freundlich begrüßt werden, dann denke ich, wenn ich tatsächlich mal irgendwann flüchten müsste, aus dem Rhein-Main-Gebiet, weil auf einmal eine Situation das erforderlich machen würde. Und ich müsste mein Heim, auch mein Haus, was ich so liebe, auch in dem ich lebe, auch verlassen, was ja ein Albtraum ist. Dann wäre das der kleinste Trost, auch wenigstens irgendwo freundlich empfangen zu werden. Ich meine, was ist das für ein Albtraum, wenn du dann noch irgendwo hinkommst und bist eh schon tagelang auf der Dings und hast alles aufgegeben und dann stehst du vor irgendwelchen Hassgesichtern, die dir signalisieren, dass sie dich nicht wollen. Das ist doch der Albtraum.
Wir haben ja auch lange Jahre und Monate zugeguckt, als der Hass seine Fratze gezeigt hat. Da wurden ja auch schon Heime angezündet. Es gab lange Zeit die Pegida-Demonstrationen eben auch. Also ist das für dich auch ein Impuls, selbst aktiv zu werden oder wie unterstützt du?
Ich sage mal, ein jüngeres Beispiel, gab es eine Petition, die es damit beschäftigt hat, dass man vielleicht bei der Neuverteilung von Flüchtlingsströmen und sowas, dass man vielleicht das klüger machen kann, um vielleicht auch diese ganzen Shift-Geschichten auch zu verhindern. Also das haben wir zum Beispiel mal bei Facebook haben wir gesagt, das finden wir eine saugute Aktion. Und wir haben auch dann gleich auch ein Statement abgegeben, dass wir eh auch mit diesem Umgang, diesem teilweise harten Umgang nichts anfangen können. Also dass wir auch wirklich den Basel-Fans hart gesagt sagen, wir stehen hier und das möchten wir auch gerne.
Sich zu positionieren und wissen. Auch politisch Farbe zu bekennen.
Also ich meine, ich muss echt sagen, Hut ab vor Anja Reschke oder Jörg Thaddäus oder auch Til Schweiger, auch wenn immer alle gerne auf dem rumhacken. Ich fand das trotzdem irgendwie, ich mochte das irgendwie, dass da so eine Haltung gezeigt wird. Und das haben wir gemacht und das ging so schnell, konntest du gar nicht gucken, wie die ersten Hater irgendwie dann, das Leben ist kein Comedy, Herr Nachtsheim und sowas. Wie können sie denn diese Dings und irgendwie ein bisschen zu reaktionären Typen und Nazi-Propaganda.
Aber was antwortet man denen denn? Weil die gibt es ja im Netz, ist ja gerade die Diskussion eben auch, wie kann man das eindämmen? Aber sie gibt es und man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, wie jemand hinter der Stirn dann eigentlich tickt.
Ja, ja. Also wir haben bei ein paar Jungs war das so hart, dass ich die einfach gelöscht und gesperrt habe. Ich habe auch nicht mehr geantwortet. Ich habe einfach alles weggelöscht.
Was willst du doch antworten?
Ja, ist ja Quatsch. Das ist Energieverschwendung. Bei dem einen Typ, der suchte so ein bisschen die Diskussion, die wurde aber auch schnell polemisch. Und da habe ich ihm einfach angeboten, ich sage, passen Sie auf, merken einfach, wir kommen hier nicht zusammen. Ihre Meinung, unsere Meinung, lassen Sie es einfach in Frieden, diese Diskussion beenden, hat keinen Zweck. Hat aber irgendwie funktioniert, weil er hat es nicht mehr gemeldet. Also dann war das irgendwann abgeschlossen. Kamen noch zwei, drei von unseren Leuten so, die da nochmal so ein bisschen so leicht, nicht mal getreten, aber so ein bisschen. Und dann war es vorbei. Genau.
Aber das heißt eben auch, Heimat wird sich verändern. Wenn neue Menschen zu uns kommen, werden wir bunter, vielfältiger, einfach jünger.
Ja, das werden
wir beide nicht.
Doch, Bärbel, das sieht super aus.
Ah, danke, Henny.
Klar, wird sich die Landschaft verändern irgendwie und wir werden, kann da auch keine Prognose abgeben, wie das wird. Ich meine, eins ist klar, sagen wir mal, wenn 1000 Leute irgendwo dazukommen, also zu glauben, dass 1000 Leute auch alle, 1000 Leute alle gleich nett sind oder sowas, das ist natürlich auch naiv irgendwie. Wir werden auch manchmal wahrscheinlich schlucken und sagen irgendwie, oh, oder sowas, aber das gehört halt eben auch dazu.
Gibt's ja auch unter den Bio-Deutschen sind wir auch nicht alle.
Ganz genau, das ist auch der Punkt, wo die Diskussionen auseinandergehen, nämlich, dass man auch mal sagen muss, wir haben doch hier auch genug komische Typen und was weiß ich, das gehört nun mal einfach zum Miteinander auf der Welt dazu. Wir können ja nicht den Anspruch erheben, dass alle Menschen gleich super sind.
Oder alle so nett wie deine 4 weinenden Sanitäter.
Genau.
Und vielleicht ist ja eben auch das, was ja dein beruflicher Alltag ist, zu lachen, über Humor eine Brücke zu bauen. Dafür braucht man natürlich Sprachkenntnisse auf der einen Seite, aber eben auch deine Begabung mit Musik, letztendlich Heimat zu schaffen. Musik könnte ja auch ein Schlüssel sein. In Bremen zum Beispiel gibt es jetzt ein ganz neues Orchester. Ganz viele Syrer, die früher als Musiker tätig waren, haben sich dort zu einem Orchester zusammengeschlossen.
Ja, super. Generell ist die Idee, dass man Leuten irgendwie vielleicht auch in ihren Bereichen gleich wieder so ein bisschen Heimatgefühl gibt, meinetwegen. Leute, die gerne Fußball spielen oder die das machen oder so, dass man denen die Möglichkeit hat, dass sie das nicht zu lange vermissen müssen. Und das mit den Musikern ist super.
Oder einfach mal auf unsere Seite gehen. Gemeinsam für Flüchtlinge. People like me. Henny, seit über 30 Jahren seid ihr bei Badesalz ein Bühnenpaar, Gerd Knebel und du. Ja, die silberne Hochzeit habt ihr schon längst in der Tasche, die goldene schafft ihr natürlich auch noch. Sag mal, ist das richtig? Liegt die Geburtsstunde von Badesalz im Dezember 82?
Ja, ich glaube, ich war die Frau vom Weihnachtsmann und habe mich darüber beschwert, dass er so viel weg ist und so. Also irgendwas ganz Doofes, aber es war der Anfang. Es war das erste Mal, dass wir zu zweit auf die Bühne raus sind.
Was glaubst du denn, hast du dazu beigetragen, dass eure Bühnenpartnerschaft so lange hält?
Wir sind schon so ein bisschen Yin und Yang. Also Gerd hat eine unglaublich viel Energie bis heute, also auch ganz viel kreative Energie.
Ach, du bist der Ruhige.
In der Relation zum Gerd könnte ich der Ruhige sein, wenn man jetzt mich hier immer so schnell reden hört, wahrscheinlich sich man nicht vorstellen kann. Aber richtig ruhig sind wir natürlich beide nicht. Zum Beispiel was das Pflegen der Außenkontakte angeht und auch die Geduld, auch mal mit irgendwelchen Idioten zu telefonieren oder mit irgendwelchen Leuten, die ein bisschen langsam sind, das nehme ich dem Gerd eigentlich schon seit Jahrzehnten ab. Ich weiß auch, dass er das zu schätzen weiß. Aber das geht natürlich auch so weit, dass ich sag mal, wir sitzen meinetwegen jetzt abends im Rahmen eines Auftritts oder einer Promoreise in irgendeinem Hotel, meinetwegen in Nürnberg, das hatten wir mal, und dann kommt auf einmal echt ein Vollidiot, also irgend so ein Vertreter irgendwie so, ah, das ist ja schön, dass wir euch mal treffen, schon sitzt er da, schon hat er ein Bier und so und labert am Stück und dann geht der Gerd einfach. Und zwar so, dass ich das nicht merke. Der wartet, bis ich zur Seite gucke, auf einmal ist er weg und dann sitze ich mit dem Idioten alleine da und lacht er sich kaputt. Also das ist schon immer so. Ich bin das Sprachrohr irgendwie
ein
für
wahrer,
uns auch.
Ein wahrer Freund. Ja. Jetzt hast du so eine Art innere, ich nenne das mal Alltagslupe. Du bist ja jemand, der auch immer wieder guckt, wie funktioniert eigentlich Alltag und überträgst den auf die Bühne.
Es ist nicht so, wie mal eine Frau im Supermarkt gesagt hat, die gesagt hat, euren Job hätte ich auch gerne einfach mal abends in die Kneipe gehen, mal ein bisschen zuhören, ein bisschen Scheißdreck gebabbelt anhören und dann macht der platt und dann sei der Millionär. Und dann ist das so, ganz einfach ist es nicht. Kurzfassung. Aber natürlich ist es so, dass wir schon auch davon profitieren, was um einen rum geredet wird. Und das sind oft auch einfach Inspirationen. Also das Stichwort. Es gibt jetzt nicht dauernd Dialoge, die alle super badesalzmäßig perfekt sind. Aber manchmal ist es so der Ansatz. Und dann denkt man so, wenn das jetzt so weitergehen würde. Und dann schreibt man das im Geiste so weiter.
Aber es ist das Kleine und auch der Mut zum Alltäglichen. Es ist auch das Kleine groß, wirklich werden zu lassen dann auf der Bühne.
Also unser jetziges Bühnenprogramm ist das Paradebeispiel, weil das heißt ja Deux Chefs und das sind zwei ganz kleine Kneipen, beide völlig verranzt und die beiden Typen sind völlig erfolglos, kommt auch keine Sau mehr, haben auch schlimme Speisekarten und so und die fusionieren dann und meinen dann, dass es über die Fusion von zwei Deppen dann was Großes
Minus
wird.
Minus und Minus? Ja, wie war das nochmal bei Mathe?
Ja. Und da geht es wirklich um kleinste Kleinigkeiten und die Leute mögen das auch. Also wenn der Gerd am Anfang meine Speisekarte vorliest mit den verschiedenen Variationen, ohne dass ich das Programm jetzt verraten will, aber da ist schon ordentlich Stimmung im Publikum, weil es ganz klein ist. Das kennt jeder.
Und was ist Dollbohrer dann?
Dollbohrer ist eigentlich ein bisschen das Gegenteil, weil Dollbohrer ist ja das Buch, was ich geschrieben habe.
Für die Schlauen.
Ja, das ist so ein bisschen Weltliteratur, die sich als neu darstellt irgendwie. Und dass man erfährt, dass eben große Kapitel, selbst die Bibel, selbst die Geschichte, wie Moses das Rote Meer geteilt hat, wäre ohne diesen hessischen Sanitärfachmann gar nicht zustande gekommen. Und das ist so ein bisschen
Ja, das
so.
Ist natürlich hart für die Jewish Community hier in Frankfurt.
Absolut.
Also die Passage,
ist egal.
Da wollte ich nochmal mit dir.
Nutzt nichts, schönen Gruß daheim. Aber,
wollte ich nochmal mit dir drüber reden. Ja. Aber Dollbohrer ist ja wirklich Weltliteratur runtergebrochen, in knappen Worten. Was habt ihr drin? Musketier?
Drei Musketier sind dann in meiner Version, sind das drei Opas, die Buhl spielen mitten in Frankfurt und die Drillinge sind einfach. Also die Idee kam mir, als ich in Kroatien mal Drillinge am Strand gesehen habe und dann kam diese Idee daraus, diese drei Musketier zu machen. Oder Herr der Ringe spielt im Baumarkt. Aber trotzdem an der Vorlage dran. Mir tatsächlich nach dem Erscheinen des Buchs hat mir ein großer Herr der Ringe-Experte, der alles verinnerlicht hat, gesagt, dass er trotzdem die Parallelen zum Originalwerk absolut erkennt, obwohl alles im Baumarkt spielt. Riesige Schlachten und
Warst du denn Bücherkind?
Ja, ich habe viele gelesen.
Was liegt auf deinem Nachttisch gerade? Liest du E-Book oder hast noch so
beides.
Klassisch das?
Ich misch
das. Bist du ein Abendleser oder auch? Und du hast ein bisschen Künstler, kannst auch morgens lesen, ne?
Morgen schlafe ich doch so lange. Ja, ich bin leider so ein Urlaubsleser, aber dann richtig fett und so. Ich habe das letzte Buch war von Grünberg, der Mann, der nie krank war.
Mhm. Durst Grünberg.
Ja, super. Vor allem, weil ich versuche jetzt gerade das erste Mal selber einen Roman zu schreiben. Ich habe noch nie eine Langstrecke geschrieben. Das ist total für mich ganz schwierig. Ich drohe auch zu scheitern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin nicht sicher, ob ich das hinkriege, obwohl die Story gut ist. Der Plot wird gemocht, das habe ich schon mitbekommen, aber meine Umsetzung ist noch verbesserungswürdig. Und dann habe ich so ein Buch gelesen und dann wieder in einfachen Sätzen einen so erreicht und das hat mir total imponiert.
Aber so geht es, glaube ich, auch vielen Zuhörern dann, wenn sie im Programm sitzen von Dollbohrer. Also mit einfachen Sätzen kann man wirklich die ganze Weltliteratur an einem Abend fast durchreisen und durchbeamen. Und wir wissen ja alle, wenn man jetzt nicht selber gerne liest, hat ja jeder eine Geschichte aus der Schulzeit, mit welcher Literatur er dann gequält wurde. Ja?
Genau.
Fänge aber am Roggen oder Brave New World.
Aber bei Dollbohrer ist natürlich auch noch so, das mache ich ja live mit Rick Cavanian zusammen und dem Martin Johnson am Piano. Und das ist da, allein, dass durch das Rick dabei ist und diese riesige Vielfalt an Stimmen und Sprache hat, ist das natürlich ein Brett, wie der das macht. Also das ist der beste Mann, den ich mir zu diesem Projekt dazu holen konnte. Der hat mich mal verarscht. Der hat mir, als ich in Holland war, auf meine Mailbox gesprochen mit so einer Frauenstimme. Sagt er, hallo, hier ist eine holländische Fremdenbehörde. Ich wundere, willkommen in Holland und so. Besuchen Sie mal den Käsemarkt in Alkmaar. Und ich denke, woher weiß das Tourismusamt in Holland, dass ich da bin? Wo haben die meine Handynummer her? Ich habe das 2 Minuten lang geglaubt, bis er sagt, ja, und hier ist übrigens der Rick. Und der hat schon eine überdurchschnittliche Begabung.
Letzte Runde, lieber Henny. Ja. Alles Schöne hat ein Ende, leider auch unser Sonntagvormittag.
Ja. Schade.
Ich bin auch schon, ich spüre so...
Das Sanitäterweinen.
Wir haben zum Schluss, das muss ich dir mal sagen, haben wir so eine Fragerunde. Ich brauche dein offizielles Okay, ob du mitmachen willst.
Ja.
Wirklich?
Mein Gott, was kommt denn jetzt?
Schlimme Sachen. An Gerd Knebel ist das Beste.
Sein Geist.
Man muss da wahrhaft antworten, ne? Weißt du?
Das ist ja unverschämt.
Ohne Badesalz wäre ich?
Sportjournalist.
Wo?
Das weiß ich nicht genau. Ich wollte immer zur Rundschau, aber das hat sich im Laufe der Zeit auch manchmal wieder ein bisschen temporär verändert.
Beim nächsten Klassentreffen werde ich?
Beim nächsten Klassentreffen werde ich genauer hingucken, weil ich beim letzten Mal in einen Raum rein bin, habe alle gecheckt und sage, ich bin hier falsch. Und da rief mir jemand in der Henny, das ist hier Henny. Da hat nämlich keinen wiedererkannt.
Ich wünsche mir, dass meine Kinder mal über mich sagen, dass...
Der war cool.
Am besten entspanne ich mich.
Beim Duschen.
Ja?
Ja, beim Duschen ist super. Ich kann stundenlang, also man macht man nicht aus, allein schon aus Umweltgründen,
ja. Aber dann stellst du das Wasser auch nicht ab, ne? Es gibt ja Leute, die duschen und dann stellen die mal abschäumlich ein, wieder an. Müssen wir eigentlich machen, um Wasser zu sparen.
Ja, natürlich mache ich das.
Machst du?
Natürlich.
Du willst ja deine Heimat nicht verlassen, aber wenn du auswandern würdest, dann wohin?
Dann, wo es warm ist. Also wo es durchgängig ist. Also wir sind ja oft auf Gomera zum Beispiel, Gerd, nicht zum Arbeiten, Schreiben. Das ist so, und Spanien, das ist so was ich mag.
Hessen ist für mich
das Beste.
An Hessen könnte man noch verbessern.
Bis sie weniger stur sind. Mhm. Aus den Köpfen, stur sind aus den Köpfen, ab und zu wäre noch ganz hilfreich.
Mit Bärbel war es hier und heute.
Okay.
So, vielen Dank.
Ja.
War sehr schön. Gibst du mir den Donut bitte?
Gerne. Aber ich habe ihn trotzdem, ich habe ihn schon mal abgeleckt. Das haben wir früher in der Schule immer gemacht. Wir hatten so einen Typ, der hat allen die Schuttbrote weggefressen. Und dann, also bei meinem Bruder war das ein Eckler, der hat mir das erzählt, der Achim Plaschnik, der hat immer allen die Drinks. Und dann war es so, vor der Pause haben alle ihre Brote genommen. Guck mal, Achim, abgeleckt, damit es nicht mehr isst.
Achim, schönen Gruß.
HR3. Bärbel Schäfer.